ARD.
Es ist der Tag der Entscheidung. Heute Abend bekommt Europa einen neuen Europameister und unser Reporter Holger Dahl sagt, es ist angerichtet.
Berlin als Hauptstadt ist total bereit für wirklich diesen großen Kick zwischen England und Spanien.
Für unsere Expertin Almut Schuld ist Spanien der Favorit, aber auch nicht unverwundbar.
Man darf die Engländer nicht außer Acht lassen, denn die Spanier sind auch anfällig. Immer wenn man ganz schnell die Seite wechselt, hat man eine Chance.
Stimmungstechnisch wird das sicher nochmal ein Highlight heute und unsere Reporterin Lisa Tellers weiß, was da auf Berlin zukommt.
Es werden so etwa 40.000 spanische Fans erwartet. 100.000 Engländer sind in der Stadt.
Und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Es ist Sonntag, der 14. Juli. Es ist der letzte Tag dieser Europameisterschaft und wir bereiten euch auf das Finale vor. Jens Walbrot ist da.
Finale.
Hallo Jens, mein Name ist Tobi Schäfer.
Hi Tobi.
Man merkt, du bist in Stimmung.
Finale.
Hören wir jetzt eine Viertelstunde lang nur das von dir?
Wäre inhaltlich jetzt auch nicht viel mehr als sonst.
Jens, 8 Kilo schwer, 60 Zentimeter hoch, klingt ein bisschen wie der Kaffeebecher, den du ja jeden Tag gefüllt hast, um wach zu bleiben.
Zweimal, ja.
Aber darum geht's heute Abend in Berlin. Das ist der Coupe Henri Delaunay. Das ist der Pokal, den alle haben wollen. Wird Spanien zum vierten Mal Europameister und Rekord-Europameister oder holt sich England zum allerersten Mal den EM-Pokal? Mhm. Je näher wir ans Finale ranrücken, desto weniger kann man es vorhersagen.
Findest du? Also für mich ist Spanien immer noch der Favorit.
Ja, aber wir haben jetzt so viel über die Engländer gesprochen, die sich entwickelt haben in diesem Turnier, die, glaube ich, willensstärker sind, die mehr...
Woran machst du das fest?
Naja, die sind, glaube ich, durch mehr Widerstände gegangen bei diesem Turnier, haben unheimlich viel Gegenwind im eigenen Land bekommen, hatten es schwer in den Spielen, waren eigentlich im Achtelfinale fast schon raus, bevor Bellingham da in der 95. Minute noch das Fallrückzieher-Tor macht. Und ich finde, die ganze Genese, die ganze Historie, das alles, was sie mit sich tragen, das hat so viel Power in sich, dass sie, glaube ich, mental stärker sind als die Spanier.
Ich traue England auch in diesem Finale viel zu, aber man muss ja ganz klar sagen, Spanien hat auf jeden Fall den härteren Weg ins Finale gehabt, deutlich härteren Weg. Auch Spanien musste sich hier und da gegen Widerstände auflehnen. Die Spanier kamen halt mit allem, was auf sie zugekommen ist, irgendwie souverän klar und hatten immer einen Ausweg parat. Und die Engländer, da war es dann am Ende der Ausweg, individuelle Qualität ihrer Topstars. Das kann man natürlich auch so machen. Für mich überwiegt an der Stelle aber der Glaube ans Mannschaftsgefüge.
Ich habe natürlich, wie so manches Mal bei dieser Europameisterschaft, auch mal die KI gefragt, wie denn das Spiel ausgeht.
Endlich mal wieder, ja.
Die muss es ja wissen, die berechnet ja Millionen von Daten und Szenarien und sagt eine Wahrscheinlichkeit oder ein wahrscheinliches Endszenario voraus. Und die künstlichen Intelligenzen sagen vorher, dass England nach Verlängerung gewinnt und Harry Kane in der Verlängerung das entscheidende Tor macht. Und es würde zu meiner Theorie passen, denn es muss ja irgendwie noch diese besondere Geschichte zu Ende geschrieben werden. Ein ausgerechnet fehlt bei diesem Turnier irgendwie noch, finde ich. Und da bietet sich der erste große Titel für Harry Kane an. Der ist nach Deutschland gekommen, um Titel zu gewinnen. Hier ist seine Chance, seine letzte Chance in dieser Saison. Mhm. Und auch diese Geschichte, dass England ausgerechnet in Deutschland den Titel holt, nachdem Deutschland 96 dort den Titel holt. Dann müssten sie im Elfmeterschießen natürlich eigentlich ja verlieren, aber seit neuestem können sie das ja. Aber es würde alles so das Narrativ im Fußballgeschichtsbuch fortsetzen, dass England jetzt wirklich endlich mal nach 58 Jahren diesen lang ersehnten Titel holt. West End statt Wembley, dann haben die auch mal eine neue Heldensaga, die sie erzählen können, müssen nicht immer von 66 erzählen.
Ja, kann sein. Für mich ist Spanien trotzdem der Favorit. Also, es spricht doch, also ganz ehrlich, wie oft haben wir hier gesessen und haben gesagt, ja, okay, aber die Spanier sind dann schon auch verwundbar, was sie natürlich an manchen Stellen auch sind. Ja, und dann haben sie immer einen Ausweg gefunden und sie sind einfach die beste Mannschaft. Individuell gibt es, glaube ich, Teams, die besser besetzt sind, aber sie sind die beste Mannschaft in diesem Turnier und deswegen werden sie es gegen England, ist so meine Vermutung, machen.
Wir hören mal unsere Sportschau-Expertin Almut Schuld. Die sagt eigentlich auch, klar ist Spanien Favorit, aber es gibt noch ein Aber.
Aber man darf die Engländer nicht außer Acht lassen, denn die Spanier sind auch anfällig. Immer wenn man ganz schnell die Seite wechselt, hat man eine Chance. Die Franzosen haben es vorgemacht, aber auch schon die Georgier. Natürlich haben die Deutschen auch die Spanier vor Probleme gestellt und deswegen ist es möglich, aber die Spanier werden schon hauptsächlich das Spiel gestalten. Aber ja, England, Harry Kane steht irgendwie immer da, wo er gebraucht wird und ihm wird auch immer gut mal eine Vorlage gegeben, manchmal durch Zufall, manchmal aber durch viel Power mit Saka, mit Foden und es werden ganz sicher die Torhüter im Fokus stehen. ist natürlich auch ein Thema für mich. Und beide an sich sehr, sehr solide in diesem Turnier, aber immer mal für einen Patzer auch gut. Ich hoffe, dass das nicht passiert und ich freue mich auf ein hochklassiges Finale. Viel Spaß.
Und dann kommt es am Ende des Tages natürlich auch ein bisschen drauf an, wovor der spanische Trainer De La Fuente gewarnt hat. Wer vielleicht den ersten Fehler macht oder einen Fehler zu viel, so ist es natürlich meistens im Fußball, der wird das Spiel verlieren. Ich glaube, England wird sehr viel über die Physis kommen, auch darüber haben wir schon sehr gesprochen. England hat mit 55% gewonnenen Zweikämpfen da wirklich einen sehr guten Wert. Die Spanier gewinnen nur 49% ihrer Zweikämpfe. Das gepaart mit eben, was ich eben meinte, dieser Willensstärke, dass zum Beispiel auch ein Southgate sagt, ich will so sehr gewinnen, dass es wehtut. Und gepaart mit dieser großen Sehnsucht.
Ja, aber.
Deswegen hat England leicht die Nase vorn, würde ich sagen.
Naja, also es gibt natürlich auch noch so ein paar Soft Skills, sage ich mal, die man anführen kann. Also auch dieses Bellingham-Foden-Duo, das dann auf die Abwehr der Spanier zuläuft. Das kann dann auch schon diese Abwehr ab und zu mal verwunden, ne? Das ist natürlich auch noch irgendwie so ein Punkt. Harry Kane, Almut hat es ja gerade auch angesprochen, alle Gegentore, die Spanien bekommen hat in diesem Turnier, sind über die Flügel gefallen und Harry Kane als Abnehmer in der Mitte ist natürlich prädestiniert dafür, um Bälle vom Flügel zu verwerten. Also da gibt es schon Argumente für England. Aber dieses Gesamtkonstrukt der Spanier war bisher so überzeugend, dass ich vermute, es gibt eine Lösung. So, also die haben eine Lösung für all das, was du gerade aufgezählt hast. Das körperliche Spiel hat Deutschland ja auch versucht. Und am Ende, mit ein bisschen Glück natürlich, hat sich Spanien trotzdem durchgesetzt im Viertelfinale.
Die Engländer sind natürlich total erwartbar, wie sie wahrscheinlich spielen werden. Also da wird es keine großen Überraschungen geben. Es gibt jetzt irgendwo die Idee, dass Watkins von Beginn an aufläuft, weil er das Siegtor im Halbfinale geschossen hat. Aber dann müsste er ja Kane rausnehmen. Ja,
oder mit zwei Stürmern spielen, das sehe ich aber auch nicht.
Und bei Kane wissen wir, den nimmt man maximal 10 Minuten vor Schluss raus. Oder gar nicht. Und außerdem will Harry Kane ja noch Torschützenkönig werden und kann es ja auch noch. Oder ja, auf der anderen Seite Dani Olmo.
Ja, genau. Zwischen den beiden wird sich's möglicherweise entscheiden. Und wenn keiner von den beiden trifft, das ist richtig kurios, dann sind 6 Spieler Torschützenkönig bei der Europameisterschaft, weil die UEFA die Regeln geändert hat. Sonst wurde dann immer geguckt, wer von denen, die in der Torschützenliste vorn sind, hat mehr Assists gegeben, also Tore vorbereitet, aber das haben sie geändert. Jetzt sind einfach alle, die an der Spitze der Torjägerliste stehen, dann Torschützenkönig. Das wären dann jetzt 6 Spieler, unter anderem ja auch Jamal Musiala und der Georgia Mikautadze.
Übrigens, wenn Spanien den Titel geholt hat in der Geschichte, in der Europameisterschaftsgeschichte, haben sie immer auch einen der Torschützenkönige gestellt. Das war ja dreimal der Fall. Fernando Torres 2012, David Villa 2008 war, glaube ich, sogar alleiniger Torschütze, war Torschützenkönig. 64 war es Pereda, ein geteilter Torschützenkönig. Muss nichts heißen und ist ihnen, glaube ich, auch nicht wichtig, solange sie am Ende eben den Pokal haben. Aber du hast natürlich, recht, dass sie schon der Favorit sind. Rein spielerisch sind sie einfach die Mannschaft gewesen, die total überzeugt hat. 12 Tore von innerhalb des Strafraums zeigt einfach die spielerische Klasse der Spanier. Spricht ja so ein bisschen gegen den Trend der Weitschusstore. Ne? Eins haben sie auch gemacht, Jamal, dieses Traumtor, das schönste Tor der EM.
Ja, das ist ja, also das ist das, was ich bei den Spaniern halt so überzeugend finde, ist, dass sie immer auf alle Problemstellungen, die ihnen gegeben wurden, eine Antwort hatten. Gegen Frankreich zum Beispiel haben sie es ja auch am Anfang über die Flügel versucht, das hat nicht zu 100% funktioniert. Ich glaube, 2 Flanken sind angekommen am Ende, zugegebenermaßen einmal die Vorlage zum 2-1 von Olmo, aber das war es dann und damit mussten sie ihre Spielanlage anpassen und haben es dann einfach durch die Mitte gespielt. So, dann kommt halt natürlich auch irgendwie das Momentum dazu, dass dieses Ding von Lamine Yamal dann reingeht. Klar, das passiert auch nicht in jedem Spiel. Aber ich habe so das Gefühl, die haben einfach immer irgendwie eine Antwort und ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich von De La Fuente vorgegeben ist oder ob diese Mannschaft einfach in sich fußballerisch so intelligent ist, angeführt von Rodri, dass die halt einfach auch selbst sagen, okay, Plan A funktioniert jetzt gerade nicht, dann lass uns doch mal Plan B versuchen. Das haben sie ja gegen Kroatien direkt im ersten Spiel zum Beispiel auch gemacht.
Und sie sind ja überhaupt nicht abhängig von einzelnen Spielern, wie das ja bei England der Fall war, zum großen Teil im Turnier. Beweis dafür, in allen 6 Spielen der Spanier wurde 6-mal ein anderer Spanier zum Man of the Match gewählt. Das zeigt ja, dass sie halt total ja, ausgeglichen sind in ihrem Team.
Ja, also jeder kann eine total wichtige Rolle spielen. Ne? Nimm mal Alvaro Morata. Im ersten Spiel gegen Kroatien macht er ja sein einziges Tor in dem Turnier bis hierhin. Danach ist er dann als Vorlagengeber auch noch in Erscheinung getreten. Aber der ist somit auch ein Grund dafür, dass die Reihe hinter ihm mit Fabian und mit Olmo jetzt und vorher auch Pedri so gefährlich ist, weil er halt dafür sorgt, du kannst ihn halt auch nicht alleine lassen als Innenverteidiger. Du musst immer ein Auge auf dem haben und kannst dann den Rückraum nicht richtig absichern. Das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Also es gibt niemanden aus dem Team, zumindest was die Offensive angeht. Die Defensive ist ein anderes Thema, wo du jetzt sagen kannst, ja okay, den können wir jetzt mal in Ruhe lassen, weil die können alle zu entscheidenden Spielern werden.
Und wichtig auch, Morata kann ja spielen, nachdem er im Halbfinale oder nach dem Halbfinale da von einem Security-Mitarbeiter umgegrätscht wurde.
Stimmt, genau.
Das tat, glaube ich, weh, aber für das Spiel ist er auf jeden Fall einsatzbereit. Unser Reporter Holger Dahl wird einer der Live-Reporter im Stadion heute Abend sein in Berlin und na, es klingt so, als könnte Holger das auch nicht mehr abwarten.
Ich habe einfach tierisch Bock auf dieses Endspiel, muss ich sagen. Also Berlin als Hauptstadt ist total bereit für wirklich diesen großen Kick zwischen England und Spanien. Hat man ein bisschen so die Stimmung in der Stadt aufgenommen, fanmäßig. Gut, das ist keine Überraschung, geht das Ding, glaube ich, an die Engländer. Aber sportlich, hey, größten Respekt vor Spanien. 6 Spiele, alle gewonnen als einzige Mannschaft im Turnier mit Yamal, den besten Jungspieler. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Aber auch ansonsten, Dani Olmo kommt rein, macht 3 Hütten, ist plötzlich auch ein entscheidender Mann. Sie haben den besten Sechser überhaupt im ganzen Turnier. Also bei den Spaniern passt eine ganze Menge zusammen. Sie haben das verdient, aber jetzt komme ich, habe ich das eigentlich schon mal gesagt, dass ich derjenige gewesen bin, der schon sehr früh auf Bayer Leverkusen als deutscher Meister getippt hat. Ich glaube, trotz all dieser tollen Voraussetzungen der Spanier, Europameister wird England.
Wenn jetzt England Europameister wird, hören wir uns das noch die nächsten 20 Jahre von dem an.
Aber wenigstens müssen wir uns dann nicht mehr anhören, dass er Leverkusen als Meister vorhergesagt hat.
Stimmt.
Aber es ist mein Reden, England wird Europameister und wenn es nicht so kommt, auch fein. Dann ist in jedem Falle haben wir dann einen verdienten Europameister, glaube ich. Spanien wäre spielerisch der verdiente Europameister, England wäre der emotional verdiente Europameister.
Ja, und der mit der wahrscheinlich neben Frankreich individuell größten Qualität. Also das ist ja auch immer ein Faktor und wenn sich das dann am Ende durchsetzt, dann muss man das halt auch akzeptieren. Ne?
Es wird natürlich wieder alles im Stadion sein, was Rang oder Namen hat oder beides. Der spanische König Felipe wird da sein, Prinz William. William und seine Frau Kate haben dem englischen Team jetzt noch eine sehr emotionale Botschaft mitgegeben. Bei X haben sie geschrieben, wir sind so stolz auf euch, zeigt der Welt, was in euch steckt, wir glauben an euch. Damit Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich dabei sein. Oliver Pocher wird mit Sicherheit wieder auf der Tribüne sitzen. Also wirklich das Who is Who.
Natürlich.
Der Gesang.
Was ist mit Adele diesmal auch wieder? Oder?
Ich habe es noch nicht gehört. Ich habe sie mal gefragt, aber ich warte noch auf den Rückruf.
Hat sie sich schon wieder nicht gemeldet?
Der Gesang wird da wahrscheinlich von den Engländern lauter sein. Nicht nur bei der Hymne. Lisa Tellers, unsere Reporterin, hat mal so ein bisschen den Stimmungscheck in der Stadt gemacht und da stellen wir fest, die Spanier, die können aber auch was.
Bisschen, ja.
Wir stehen vor dem Brandenburger Tor und hinter mir sind die spanischen Fans schon zusammengekommen. Ihr seht jetzt im Moment hier auf meiner linken Seite Sete mit der Trompete. So haben wir ihn getauft, denn er hat seine goldene Trompete dabei und mit dieser Trompete greift er die Fans immer wieder an. Spanier an, mit der Trompete vorneweg und die Engländer sind natürlich auch hier. 100.000 sind in Berlin, man hört überall Sweet Caroline und It's Coming Home. Die Spanier so etwa mit 40.000 hier in der Stadt unterwegs. Alle haben Bock auf dieses große Finale.
Die Stadt ist also voll, wieder mit vielen
Finale.
Fans. Überhaupt ja diese Europameisterschaft in den Stadien so gut besucht wie noch nie eine Europameisterschaft. Wir haben es ja hautnah miterleben dürfen.
Trotz der Deutschen Bahn.
Ja, sie hat alles gegeben, um das zu verhindern.
Stell dir vor, wie viele da gewesen wären, wenn die auch noch pünktlich gewesen wären.
Und wir können uns tatsächlich auf ein doch spektakuläres Spiel heute Abend freuen, denn es ist in Berlin. Mhm. Und ich glaube, Berlin war der EM-Spielort, in dem die meisten Tore gefallen sind,
ja,
im Schnitt.
Ganz klar, über 3 Tore pro Spiel, das gab es nur in Berlin.
Komm, dann hau jetzt noch so einen finalen Tipp raus. Einen finalen Finaltipp.
Einen finalen Finaltipp. Spanien gewinnt 2-1 nach Verlängerung.
Ich habe gestern schon gesagt, England gewinnt im Elfmeterschießen und wird zum ersten Mal Europameister. Morgen sind wir schlauer. Bevor es soweit ist, haben wir noch eine Empfehlung für euch, wie ihr die Leere nach der Europameisterschaft quasi füllen könnt. Wir haben da gestern schon kurz drüber gesprochen, denn die Olympischen Spiele stehen an. Am 26. Juli geht's los in Paris und wir versorgen euch auch dann wieder mit allem Wichtigen zu den Olympischen Spielen, dem Sportschau Olympia Podcast. Den gibt's sogar zweimal täglich, also die Kollegen sind nicht so faul wie wir.
Das stimmt.
Kerstin Hermes und Moritz Kasserlet werden das machen. Sie werden die Podcasts hosten und die beiden verraten jetzt mal, ja, auf was sie sich bei den Olympischen Spielen am meisten freuen. Und nicht wundern, Moritz hat sich dafür live von der Tour de France gemeldet, da ist er aktuell noch. Aber erstmal Kerstin.
Also ich freue mich ganz besonders auf die emotionalen Momente bei den Olympischen Spielen, weil es absolut bewegend ist, finde ich jedenfalls, zu erleben, wie die Athletinnen und Athleten nach all dem Training und nach all dem Stress und der Vorbereitung dann erstmal bei den Olympischen Spielen dabei sind und dann auch noch Erfolge feiern. Also ich bin mir sehr sicher, dass ich bei der einen oder anderen Siegerehrung heulen werde. Das ist mir tatsächlich auch schon öfter passiert, weil mir in solchen Momenten bewusst wird, wie viel die Sportlerinnen und Sportler investieren, um das zu erreichen. Und davor habe ich wahnsinnig großen Respekt. Und ich freue mich darauf, dass wir viele von Ihnen dann ja auch bei uns im Podcast begrüßen dürfen.
Ja, ich freue mich tatsächlich auf die Stimmung, also auf die Atmosphäre. Also hier bei der Tour sieht man schon, es ist eine Menge los, aber bei Olympia noch viel mehr. Und ich merke jetzt schon, dass die Franzosen sich sehr darauf freuen. Also die Hallen, die Stadien, die Straßen werden voll sein und die Zuschauer werden die Leute tragen ins Ziel. Und Olympia lebt ja auch von diesen kleineren Geschichten. Also nicht nur von Gold, Silber und Bronze, sondern eben auch von Sportlerinnen und Sportlern, ich sage jetzt mal aus exotischeren Ländern, die weit weg sind von der Weltspitze, für die es aber das Allergrößte ist, dabei zu sein. Und auch diese Geschichten sind so schön bei Olympia. Es gibt eine ganze Menge, auf das ich mich freue. Es wird vor allem atmosphärisch ganz, ganz großartig, da bin ich sicher. Und das bringen wir euch nach Hause oder ins Auto oder in die U-Bahn, wo auch immer ihr seid.
Wenn man die beiden so hört, dann steigt auch bei mir so ein bisschen die Vorfreude. Bist du auch so ein Olympia-Junkie?
Ja, total.
Bist du dann der so...
Ich finde das ultra... Ich gucke mir das den ganzen Tag an. Ich finde das total geil.
Vegetierst dann auch so den ganzen Tag vorm Fernseher.
Ja. Ja. Aber ist auch ganz entspannt, dann mal nicht dabei arbeiten zu müssen, sondern sich das einfach anzugucken.
Und dann am Ende olympische Augenringe.
Ja, auf jeden Fall.
Aber erstmal haben wir ja auch noch eine Folge, und zwar die Folge nach dem großen Finale. Yeah, heute morgen. Abend, live im Ersten übrigens, das Finale der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Klingt auch ein bisschen traurig, dass es schon soweit ist.
Ja.
Aber wir freuen uns trotzdem drauf. Spanien gegen England und morgen früh dann die große Analyse in der letzten Folge EM-Update. Und zwar dann in großer Runde.
Genau, dann ist Anna auch wieder dabei.
Und ihr hoffentlich auch. Bis morgen und ein schönes Finale.
Ja, bis morgen. Ciao.